Herzlich willkommen zu unserem diesjährigen Podcast. Nee, wir haben schon lange keinen mehr gemacht. Wir haben lange keinen Podcast mehr gemacht. Herzlich willkommen zum Herumdiskutiert mit Bolle, Frankie und mir, Benze. Wir quatschen heute ein bisschen über unser echt über den größten Meilenstein unserer Creator-Karriere, würde ich mal sagen. Mitunter.
Kann man so sagen, ja.
Über das Event in Berlin, das wir hatten.
Bis jetzt.
Vielleicht
wird's nächstes, vielleicht ist nächste Woche schon ein anderer. Mal gucken.
Ich dachte, du meinst unser Preview-Video mit Meilensteinen.
Auch das. Einige Meilensteine wurden erreicht. Wir quatschen ein bisschen über die. Und über den anstehenden Set-Release von Commander Masters. Spaß.
Ja, gemischte Tüte heute.
Heute machen wir gemischte Tüte, ja.
Gemischte Tüte.
Es passiert so viel. Ja, es wäre auch einfach so krass, wenn wir nicht über diese Berlin-Sache sprechen würden. Und ich, und also das sage ich jetzt so, wie es ist, ich habe ja mit euch, seitdem ihr in Berlin wart, nicht gesprochen. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was da so abging hinter den Kulissen. Also ich bin genauso gespannt wie wahrscheinlich die Leute, die jetzt zuhören. Wie war's? Was ging?
Also vielleicht vorneweg, es fällt mir immer noch schwer zu fassen, so, dass wir da gelandet sind mit den größten Gaming-Creatoren aus Deutschland. So. Also das ist echt schon immer noch so ein bisschen surreal.
Schon ein bisschen random auch, finde ich, dass wir dann da plötzlich sitzen und dann auch noch eine mehr oder weniger wichtige Aufgabe hatten. Also die, doch, im Nachhinein muss ich sagen, die waren relativ
wichtig. Im Nachhinein war die Aufgabe wirklich, ohne uns hätte das da nicht stattfinden können. So, ich glaube, das können wir schon so sagen. In der Form zumindest.
Bevor wir da waren, war es ja alles so ein bisschen vage, was da unsere Aufgaben sein werden. Aber ja, lass vielleicht noch mal ausholen. Also, wir wurden auf so ein von Wizards und Ultimate Guard war das sozusagen ein Streamer-Event, um das Herr-der-Ringe-Set zu bewerben und sozusagen für neue Spieler schmackhaft zu machen. Und da wurden 6 größere Gaming-Influencer oder Gaming-nahe Influencer, sage ich mal, im weitesten Sinne eingeladen und haben da ein bisschen Herr der Ringe Jumpstart gegeneinander gespielt in so einem kleinen Turniermodus. Also,
vielleicht auch dazu noch, die erste Anfrage kam ja schon im März, April. Es war wirklich früh, das war schon mega lange in Planung. Wir dürften voll lang nichts sagen, weil ja.
Es war auch ehrlich gesagt voll lang nicht klar, ob es wirklich stattfindet oder nicht.
Stattfinden kann.
Ja, es wurden ein paar Daten hin und her geschoben. Die Location, wo hat es
Location,
sich nochmal?
Also Studio halt war auch nicht so leicht, ja.
Die Teilnehmer haben sich 10-mal geändert gefühlt. Mhm.
Aber genau. So vor 2-3 Wochen, da wurde es dann konkret, ne? Da hat's, als es dann hieß, okay, Leute, wir haben die Leute fix, und als wir dann in so einem Chat so die Liste gekriegt haben, mit wem ihr da unterwegs seid, da dachte ich auch so, also so ein Hand of Blood und so ist da dabei, sitzt am Tisch und so, okay, das ist jetzt schon die Creme de la Creme.
Druck war da.
Ja, schon, ja, ja.
Die kann Namen man sagen. Also ich habe dann auch an dem Tag gemerkt, normalerweise tatsächlich habe ich nicht so arg Lampenfieber und bin so arg aufgeregt davor. Aber als wir dann, Shino und ich waren am Freitag schon da, weil wir dann irgendwie da geholfen haben, ein bisschen mit aufzubauen und schon mal ein paar Leute kennenzulernen, habe ich so gemerkt, oh fuck, ich bin echt ein bisschen aufgeregt. Und am Freitag waren nur in Anführungsstrichen die Moderatoren und Caster da und noch nicht mal die großen Influencer. Da habe ich so gemerkt, okay, das ist schon ernst so. Und du läufst halt in so ein Studio rein, ne? Also das ist halt auch erstmal so, ne? Wenn wir von unserem Studio reden, dann steht da ein Tisch und irgendwie random 2 Kameras auf so einem kleinen Dreibeinstativ. Und da läufst du halt im Endeffekt Fernsehstudio rein, was, sage ich mal, zum Glück jetzt aufgrund unseres Backgrounds, glaube ich, jetzt für uns alle drei nicht komplett neu war. Aber trotzdem natürlich erstmal so, okay, Arbeit, oder? Das ist jetzt hier schon ernst.
Serious, ja. Ja, und auch halt die Regie war halt auch riesig. Das ist halt nicht irgendwie eine Person wie bei uns oder keine wie bei uns, sondern halt, sondern da saßen halt dann schon irgendwie 7, 6, 7, 8 Leute so ungefähr da drin. Ein extra Mann für Ton, halt wirklich so eine Regie auch, die halt Anweisungen gegeben hat an die Moderatoren. Regie. Und dann gab es noch einen extra Kommentatorenraum, wo dann auch Kai mitkommentiert hat als Resident Magic Experte mit Just Johnny zusammen, auf dessen Kanal das dann auch alles lief. Also ja, war schon crazy. Also ich kam ja auch tatsächlich dann, weil ich nicht früher anreisen konnte zeitlich, kam ich ja erst am Samstag, ich bin ja Samstag um 6 Uhr noch was in den Zug gestiegen und bin hochgefahren und bin praktisch mehr oder weniger eine Stunde, bevor das Event losging, dann da reingekommen, ohne überhaupt jemanden zu kennen, halt außer Gino, Benzo und Kai. Und dann laufe ich halt da rein und dann so komplett überfordert, so die Leute halt schon alle so im Stress so vorbereitet und so. Und dann ich auch so voll überfordert, okay, krass, ja, okay, was geht jetzt ab? Was muss ich überhaupt machen und so? Und dann, ja, jetzt gehe ich erstmal in die Maske und so.
Ja, und das war auch so, ja, jetzt geht ihr mal in die Maske. So. Und ich so, okay, Maske, krass. Passt schon, machen wir dann halt.
Aber man muss dann sagen, trotzdem, die Leute waren wirklich sehr, also erstmal die Leute von der Produktionsfirma waren super welcoming und haben uns super abgeholt und auch kurz Zeit genommen, um uns alles zu zeigen. Oder mir dann auch, weil ich ja so spät kam, nochmal 10 Minuten alles gezeigt und so. Und alle Leute, die also da waren, läuft die halt
Freitag, irgendwie. Freitag war auch echt irgendwie eine gute Stimmung. Da sind so die Leute so reingedröppelt. Wir haben da irgendwie am Studio noch so komische Steinchen, diese Steine da, diese Pappmaché-Steine da irgendwie hingetragen.
Ich muss sagen, ich fand das Setting, also das Studio-Set, erstaunlich cool. Also sie haben es echt gut geschafft. Irgendwie, sie hatten ja auch, glaube ich, diesen Interviewraum, der da noch zusätzlich war, den hatten sie ja auch in einem anderen Setting irgendwie gebaut, als den da, wo eigentlich gespielt wurde. Das war ja eher so höhlenmäßig. Ja,
das war nebeneinander sozusagen. Das eine
war nebeneinander, ja.
Das eine war sozusagen hier The Shire und das andere war Mordor dann sozusagen. Aber es war eigentlich direkt nebeneinander. Also da war ein paar Meter waren schon dazwischen, aber es war im selben Studio.
Im selben Raum, genau.
Das sah schon cool aus. Ich finde, den Herr der Ringe-Vibe hat es schon gut rübergebracht. Auch natürlich durch die grandiosen Verkleidungen, wobei die so teilweise semi-geil waren.
Die waren so ein bisschen random, ja. Ich weiß nicht, diese Pilze waren auch so krass in dem Shire-Set. So, als wir reinkamen, standen da halt diese Pilze am Freitag, diese riesigen, und haben da gerade versucht, irgendwie diese Pilze so in dieses Set zu bauen. Und die waren halt wirklich so, weiß ich nicht, die waren so groß wie wir fast, wenn du da neben diesem Pilz standest, ja, so ein Riesenpilz. Ja, also das war echt mega gut. Die Leute waren echt, ja, wie du sagst, Paul.
Ja, du kamst halt da rein und dann kam dir halt auch mal so ein Hand of Blood entgegen, aber der ist dann nicht so, der beachtet dich dann, also der läuft dann nicht an dir vorbei oder so, weil du denkst, irgendwie, der hätte irgendwelche Star-Allüren, sondern nee, gar nicht. Der begrüßt dich dann ganz normal, hey, ja, ich bin Wolle, hey, ich bin Max und so. Also die Leute waren wirklich alle sehr, 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 sehr nett und überhaupt gar nicht abgehoben. Also nicht, dass man das denken würde, aber man weiß ja nicht, wie die Leute in Wirklichkeit sind.
Man weiß ja nicht,
aber die Leute waren ehrlich gesagt eigentlich alle viel sympathischer, als ich's mir gedacht hätte. Auch tatsächlich so Leute wie Maxim und Hand of Blood, wirklich coole Leute, die auch wirklich ehrlich Interesse an uns auch hatten und was wir so machen und so. Also es war schon sehr cool. Also
voll, ja, das finde ich auch so, dieses ehrliche Interesse, das war echt, das kam echt richtig, ja, das war einfach super sympathisch. Ich hatte voll oft so diesen Moment, wie erklärt ihr zum Beispiel jemandem, wie Shino ist, wenn er nicht on camera ist? Und dann sage ich so, Shino ist so, wie er on camera ist. Und das passt halt auch zu denen, und das passt halt auch genau zu den Leuten eigentlich. Die sind halt, das sind halt einfach Typen so. Die sind auch off-cam, sind sie genauso Typen und schnacken so rum und machen ein bisschen Quatsch und so und sind auch manchmal laut. Also das merkst du dann schon. Mein Lieblingsmoment ist ja immer noch gewesen, Bolle, wie du das Match von Henno und Maxim gejudged hast.
Ja, okay, also da muss man nochmal, also wir waren dann tatsächlich, was unsere Rollen waren ja wirklich dann, hat sich dann rauskristallisiert, dass wir eigentlich als Judges gebraucht wurden. Es wurde jetzt nicht spezifisch so kommuniziert, aber es hat sich rausgestellt, dass dann doch relativ viele Fehler gemacht werden und auch trotz unseres Judge-Daseins gemacht wurden. Also wir waren da nicht fehlerfrei, im Gegenteil. Aber trotzdem sind uns natürlich dann deutlich mehr Sachen aufgefallen als den Leuten selbst. Und genau, und dann saß ich halt einmal.
Stimmt, aber das wussten wir ja nicht. Das wussten wir ja nicht, bis eigentlich zu dem Punkt, wo wir gemerkt haben, okay, das geht alles sideways.
Ursprünglich war die Rede ja von Runde 3 Experten halt ungefähr, ja. Und die halt, weil ja einige StreamerInnen auch nicht so Magic-affin waren, dass ihr denen eher so Hilfestellung gebt.
Genau.
So nach dem Motto, guck mal die Hand an, kann ich die Hand so halten, welche Karte soll ich spielen oder so. Also eher Experte, als jetzt Judge, war so mein Verständnis von.
Genau, ja, dass wir halt sozusagen beratend da sein sollen, wenn die Leute halt Fragen zum Spiel haben oder irgendwie was nicht verstehen oder so. Aber ja, es war halt schwierig, weil tatsächlich das Wissen der Leute war halt super gemischt. Also manche hatten es halt echt schon ziemlich drauf. End of Blood war halt ziemlich gut und manche Leute halt, hatten halt irgendwie drei Runden gefühlt gespielt. Der eine, weiß ich nicht sicher, also wie man Mana-Kosten liest und sowas, was jetzt auch nicht verwerflich ist, aber das ist halt dann schon eine große Gap, große Skill-Gap gewesen. Und dann war es dann schon wichtig, tatsächlich noch jemanden am Tisch zu haben, der ein bisschen aufpasst, was wie gesagt auch nicht so einfach war. Aber dann die Situation, auf die Benze dann hinaus wollte, ist, dann gab es ein Match, Maxim gegen Hand of Blood, und die haben halt einfach in der ersten Sekunde angefangen, sich gegenseitig anzuschreien und so. Und so die ganze Zeit so Judge geschrien haben und so. Auch wenn sie überhaupt keine
Situation. Und das Geile war, die Kameraeinstellung war ja so, dass man uns, wir saßen ja quasi in der Mitte vom Tisch, so. Aber die Kameraeinstellung war so, dass wenn du Schuss gegen Schuss hattest, hat man uns eigentlich nicht gesehen. Aber dadurch, dass Shino und ich in der Regie saßen, war es so geil, weil wir in der Regie immer gesehen haben, wie die Kamera quasi die Totale filmt und Bolle so dazwischen sitzt, so leicht eingeschüchtert war, weil die halt einfach krasse Energie hatten. So, das ist so, ja.
Ich habe zwischendurch ja auch geguckt und ich dachte mir, Junge, also so, wie die Leute, wenn die wirklich so Magic spielen, also in ihrer Freizeit.
Ich glaube schon.
Boah, weiß nicht.
Ehrlich gesagt,
Ich glaube auch.
Vielleicht nicht ganz
und
so
Shino, übertrieben. Shino war auch so geil. Er kam dann vom Judgen raus und sagt so, boah, Leute, Junge, wenn die zwei euch die ganze Zeit wenn die ganze Zeit reden, wie soll ich dann judgen oder auf das Spiel mich konzentrieren können? Du kennst dann vielleicht auch nicht jede Karte perfekt auswendig so.
Ja, Benzer hat es ganz gut gesagt zwischendrin. Man muss tatsächlich, um da konzentriert zu bleiben, muss man wirklich ausblenden, was die Leute so an so rumbantern und rumlabern, sondern wirklich musst du dir wirklich darauf konzentrieren, was sie im Spiel machen.
Ja.
Damit du noch irgendwie nachvollziehen kannst, weil sonst übersieht man einfach sofort Sachen, wenn du den Leuten anfängst, richtig zuzuhören und versuchst auch irgendwie ein bisschen dann teilzunehmen oder so. Haben wir am Anfang auch gemacht, so ein bisschen, aber dann eigentlich, wenn du judgen willst, musst du eigentlich wirklich aufs Spiel konzentriert sein. Ich glaube, gegen Ende waren wir auch deutlich besser, fand ich. Wir haben echt so ein bisschen gebraucht, aber
ja,
gegen Ende war es dann wirklich echt
es war,
besser.
Also, um das aus Zuschauerperspektive mal zu sagen, trotzdem hochgradig entertaining. dieses Gebanter und dieses Gelaber von denen, also von allen, die waren ja alle so drauf, da war ja keiner irgendwie, hat da irgendwie hinter den Zaum gehalten. Das war richtig witzig. Also, es war echt richtig, richtig geil. Mir hat viel Spaß gemacht. Manche Games waren sehr lang, also hat sich dann auch irgendwie gezogen. Oft ging es ja in die Overtime dann auch. Da hätte man vielleicht ein bisschen am Format geschuldet.
Ja, man hat das Format dazwischen drin auch, wir haben das zwischendrin auch angepasst. Das erste Spiel ging ja dann irgendwie tatsächlich über eine Stunde. Und die sind ja davon ausgegangen, dass sie einfach Best of One die Vorrunden ausspielen können, ohne Time Limit. Aber das hat sich dann schnell rausgestellt, dass es nicht geht. Und deswegen wurde dann im laufenden Ding halt noch das Time Limit dann eingeführt. Irgendwie 25 Minuten mit 5 Extrazügen. Das war auch gut. Hätte man von vornherein so machen müssen. Da haben wir ein bisschen Zeit verloren. Also es ist dann so geil. Du hast halt so eine, wir haben so voll die detaillierte Dispo gekriegt, wo irgendwie der komplette Ablauf drauf war, was alles nacheinander kommt, so auf Minuten genau. Und dann hat es einfach nach dem ersten Spiel komplett zerfetzt, diesen Plan nicht, weil es einfach direkt
verbrannt. Wir haben ihn alle weggeschmissen direkt. Fuck it.
Impro.
So, ja. Nee, aber hat echt sehr viel Spaß gemacht und meine, der Stream ging halt auch wirklich echt 8 Stunden oder so fast.
Ja, und ihr müsst mir noch eins erklären, weil, also ich habe zwischendurch mal wieder nicht geguckt und irgendwann schalte ich ein und das war ein richtig geiler Moment, weil ich habe es dann oben bei mir auf dem Fernseher geguckt, ich schalte ein und plötzlich sitzt da Bolle und zockt gegen Shino und die beiden werden gejudged von Hand of Blood. Ist so...
Ja, das war geil.
Seit wann seid ihr in dem Turnier jetzt?
Und das war total geil. Und da bin ich richtig glücklich drüber, dass die uns das ermöglicht haben, weil die gesagt haben, hey Leute, komm, damit die Creator und Caster alle eine Pause kriegen, macht noch ein Showmatch. Und dann wir so, wow, geil. Dann kriegen wir halt wirklich nochmal Screentime quasi
in
so einem großen Event.
Das war dafür, um dieses Starter-Deck zu präsentieren. Wir haben ja mit diesen Starter-Set-Decks gespielt.
Ihr habt mit den Starter-Decks.
Genau. Und es war sozusagen dafür, da diese Starter-Decks kurz zu präsentieren.
Verstehe.
Und da haben wir drei noch gewürfelt, wer das machen darf.
Ja. Genau, ich glaube, wir haben eine 5, eine 7 und eine 2 gewürfelt. Das ist doch witzig. Ja. Genau, und ich durfte das dann noch casten, aber da war da ein bisschen Chaos, habe ich gemerkt.
Ja, das heißt dann hatte die Tonregie irgendwie Probleme und hat alle Leute gleichzeitig drauf gehabt. Sechs Leute.
Genau, weil alle Mikros waren offen.
Ja, weil wir haben die Ansage gekriegt im Casting über die Intercom von der Regie quasi. Yo, wir würden mal ins Spiel reinhören. Und dann dachte ich, ja gut, dann sind wir nicht mehr zu hören. Und wir haben halt einfach weitergelabert.
Ja, aber die müsst ihr euch dann ausmachen, einfach, oder?
Ja, genau. Haben sie aber ganz lang nicht gemacht. Dann haben sie es irgendwann ausgemacht.
Ja, also das stimmt, das Geist hat es ja auch im Chat geschrieben, das war ein bisschen Free Jazz-mäßig zwischendurch der Ton.
Ja, da war die Kommunikation leider ein bisschen unklar, zumindest für uns.
Ja, in dem Spiel hat mich eine Sache ein bisschen geärgert, das hat mega Spaß gemacht, aber da hat es mich mega geärgert, dass wir am Ende so einen Spielfehler gemacht haben, ich hätte wahrscheinlich trotzdem verloren, aber wir haben einfach die Fähigkeit von dem Balrog dann übersehen. Das Shino hat ja meine Legendary Kreatur zerstört und dann müsste der Balrog eigentlich auch gesacrificed werden. Das haben wir übersehen und dann habe ich einfach sozusagen direkt aufgegeben. Das hat mich im Nachhinein mega geärgert, nicht weil ich verloren habe, das ist egal, aber weil wir halt dann so einen gravierenden Fehler gemacht haben.
Es war so das Showmatch von den Leuten, die
das Showmatch der Experten sozusagen, ja. Und trotzdem verkackt. Das hat mich so ein bisschen, bisschen genervt im Nachhinein. Ja, gut, wir haben es ja vorgelesen, aber ja, ich glaube, das Problem war auch, dass uns im Vorfeld gesagt wurde, weil wir halt zeitplanmäßig hinten dran waren, wurde uns gesagt, ja Leute, haltet euch bitte ran, spielt bitte irgendwie ein bisschen flott und so. Und ich glaube, das war auch ein bisschen dem geschuldet, dass ich dann kurz durchgerechnet habe, wie viel Damage Shino auf dem Board hat. Und dann habe ich gesagt, okay, GG. Und dann ist uns nicht aufgefallen.
Hast du gleich hingeschmissen. So,
das eigentlich, ich hätte noch mal einen Zug, glaube ich, gehabt. Nicht, dass es viel geholfen hätte, aber korrekt gespielt wäre auch schön gewesen.
Henno hat uns
einfach schlecht gejudged, so kann man es natürlich
auch sagen. Genau, es war auch ganz witzig so in dem Kontext. So, nein, das ist okay, das Spiel. Also, ich finde auch, Wrestler Dero schreibt es ja auch ein bisschen, das passt schon so, ihr wollt nur zeigen, dass es auch erfahrene Spieler Fehler machen.
Ja gut, natürlich passiert uns das, das ist ja kein Geheimnis, aber trotzdem eben, kannst du dich halt...
Das würde jedem passieren, neben dem nicht einfach ein Judge steht, der komplett jede Karte in- und auswendig kennt und daneben steht und sich nur auf das Match
konzentriert. Ja, das wäre auch, glaube ich, tatsächlich, hat auch der Chat jetzt oder Wrestler Dero vorhin geschrieben, würde auch tatsächlich Sinn machen, dass es einfach einen richtigen Judge gibt. Ich meine, klar, wenn wir gewusst hätten, dass wir wirklich für jedes Spiel Judges sind, hätte man sich das Set noch mal ein bisschen besser angucken können oder noch mal bei Schlüsselkarten noch mal vom Vorfeld besser angucken können. Aber ein richtiger Judge kannst du natürlich dann nicht ersetzen. Was jetzt auch okay war. Es war jetzt, wie gesagt, natürlich auch das casualste Format, was man sich vorstellen kann, so Jumpstart mit random ausgetauschten Karten.
Ich glaube, da haben ja zwischendurch irgendwie 3000 Leute zugeguckt. Ein Bruchteil wird da so regelfest gewesen sein, dass die jetzt sofort euch entlarvt hätten.
Obwohl tatsächlich der Chat schon sehr aufmerksam war. Also die haben schon immer gleich gepinpointet.
Nee, Chat ist wie bei uns immer eine verlässliche Quelle für Misplays auf jeden Fall. Also der Chat hätte auch Judge sein können.
Aber wie ihr sagt, es war ja der Casual im Vordergrund. Von daher war es ja jetzt kein, nicht so schlimm.
Nee, es war kein
Fehler. Nee, schlimm war es nicht, aber mich hat es halt nur dann geärgert. Ich meine, jeder Fehler hat mich dann ein bisschen geärgert, aber dann in dem Spiel zwischen Shino und mir dann so einen Fehler am Schluss zu machen, ist halt da irgendwie mich dann ein bisschen genervt, aber insgesamt war es natürlich nicht so schlimm.
Ich war auf jeden Fall mega stolz auf uns, als ich da eingeschaltet habe und das gesehen habe, wie ihr da und Henno sitzt so zwischen euch, da denke ich, wow, Leute, das ist echt sick, hey, wir haben
richtig geil,
vor ein paar Jahren mit dem Kanal hier angefangen und jetzt dieses Bild, das ist einfach irre.
Witzig, gell,
das fand ich richtig geil.
Absolut.
Ja, richtig krass. Und da auch nochmal, glaube ich, an der Stelle vielleicht passend ein ganz, ganz großes Dankeschön an alle, die uns unterstützen und schon auch lang unterstützen, zum Teil hier im Chat und hier die Leute, die den Podcast hören und auf YouTube gucken. Also das ist schon krass, weil ohne das wäre es halt never, ever irgendwie zu irgendwas gekommen. Insofern.
Ja, absolut. Und natürlich halt auch vielen Dank an Gina von Wizards, die uns natürlich auch immer... die auch maßgeblich daran beteiligt, uns da immer in diese Sachen, also uns anzubieten. Von dem her, sehr coole Sache.
Uns dazu connecten.
Ja, genau, unsere andere Aufgabe war ja die Karteneinblendung zu machen, weil wir natürlich Karteneinblend Experten sind, wie ihr alle wisst. Und das haben wir auch gemacht. Und das ist natürlich dann auch, muss halt natürlich auch immer die eine Person das, da in der Regie sitzen und das und ja, die Karten ja. raussuchen. Also das ist, muss
und auch
gemacht werden.
Und auch tatsächlich noch zusätzlich hier die Decks von denen pimpen. So, wir haben immer ein bisschen geguckt, dass die Decks halt, wie man die Decks am besten noch irgendwie aufwerten kann. Gerade bei den SpielerInnen, die vielleicht noch nicht so lange spielen. War das auch, ja, und dann mussten wir gucken. Wir haben irgendwie so einen Stapel Karten in die Hand gedrückt bekommen. Hier, schaut mal, was ihr damit anfangen könnt. Bringt so viele Lord of the Rings Charaktere rein wie möglich.
ja, ne, genau, das waren so die drei Aufgaben. Also wirklich da zu judgen und so ein bisschen Hilfestellung zu leisten, halt die Kartenermittlung zu machen und dann eben mit den Leuten zwischen den Runden halt die Decks zu verbessern, zu ändern. Aber ja, war mega geil. Also ich muss echt sagen, war eine coole Sache.
Voll, ja, richtig krass.
Das hat viel Spaß gemacht. Auch wenn dann.
Frank, beim nächsten Mal.
Ja, beim nächsten Mal.
Ja, ich bin auf jeden Fall. Klar, das war natürlich auch ein weinendes Auge dabei, dass ich da nicht dabei sein konnte, aber ihr habt uns ja würdig vertreten.
Ja, soll man einen Haken dran machen?
Machen wir einen Haken
dran.
An das Thema. Wir haben ja sogar noch ein zweites Thema heute dabei. Weil, ihr werdet es nicht glauben, Herr der Ringe ist jetzt ein alter Hurt, wie man so schön sagt. Und jetzt wird es richtig teuer.
Ich dachte, Herr der Ringe war schon teuer.
Nee, und ich muss Sie leider enttäuschen, jetzt wird es noch teurer. Commander Masters steht vor der Tür. Ein Reprint-Set, das sehr diskutiert wird, sehr kontrovers auch ankommt. Und ich würde gern einfach mal von euch wissen, also kleiner Disclaimer, das wird kein Set-Review im klassischen Sinn. Wir gehen eigentlich jetzt nicht wirklich die einzelnen Karten durch. Jetzt hat auch nicht jeder seine drei Lieblingskarten mitgebracht, weil es ist halt ein Reprint-Set. Also wir könnten jetzt irgendwie, ja, ich habe Smothering Tide dabei. Das ist lahm. Deswegen würde mich erstmal interessieren, generell, um nochmal ein bisschen was Positives ja auch zu sagen, es ist ein Reprint-Set. Wie findet ihr denn so generell die Karten, die so gedruckt wurden? Ist es für euch ein gutes Reprint-Set? Findet ihr es wichtig, was da gedruckt wurde? Vermisst ihr Karten?
Soll ich mal anfangen?
Fang mal an.
Ja, ich finde es schon ganz gut, ja. Also grundsätzlich ist natürlich cool, dass dann viele Karten natürlich billiger werden. Ich finde es gemischt so. Also sowas wie Ur-Ur-Dragon. Ja, ich werde mir jetzt auch kein Ur-Dragon-Deck bauen, wenn er ein bisschen billiger ist, so ungefähr. Oder halt Demonic Tutor oder solche Sachen, die habe ich, aber spiele sie halt auch nicht wirklich in Decks und sowas. Mhm. Schon gut, klar. Schon gut irgendwie natürlich Smothering Tithe und Reprints zu haben oder Great Henge und so, Doubling Season. Das ist schon gut, wenn die Karten mal wieder gedruckt werden. Das ist wichtig, weil das ist halt schon, die sind halt schon echt unendlich teuer. Du wirst halt jetzt auch nicht 40 Euro für einen Great Henge ausgeben oder so. Das ist schon unangenehm. Und wenn die dann zumindest mal ein bisschen billiger werden für einen Zeitraum, finde ich das schon gut. Und ich finde die Auswahl eigentlich okay. Wie gesagt, es sind halt solche viele Staple-Karten drin, die wir oder die ich zumindest halt schon hab, wo ich jetzt nicht sage, okay, ich brauche jetzt noch mal eine zweite Smothering Tithe oder sowas. Ja, passt schon, wenn ich eine aufmachen sollte oder so, bin ich natürlich froh, aber ich werde mir jetzt nicht explizit eine kaufen. Und dann gibt's ja halt so ein paar lächerliche Sachen wie halt Talrand und Zetalpa. Wobei Zetalpa, da muss ich sagen, das finde ich auch schon wiederum saulustig. Das ist einfach schon sehr, sehr lustig, dass sie dann einfach Zetalpa, den sie einfach in jedes weiße Precon drucken, jetzt auch nochmal ins Mainset. Dass du nochmal richtig schön im 10-Euro-Booster so ein Zetalpa drin haben kannst.
Finde ich auch. Also ich weiß nicht, ob sie das wirklich so bewusst als Meme da reingeprintet haben.
Man muss in dem Punkt schon davon ausgehen, dass sich jemand denkt, ach komm, das ist doch witzig. Also irgendwie kann doch nicht ihr Ernst sein. Das ist
witzig, wenn die
Wenn du es nicht aufmachst, ist es witzig.
Die Displays halt nicht. 260 Euro kosten.
Solange du nie einen aufmachst, ist es schon sehr witzig, glaube ich.
Ja, stimmt. Benze, was meinst du?
Ja, also ich schließe mich dir da an, Bolle, irgendwie. Wenn man jetzt wirklich schon eine Weile Commander spielt, dann hast du einige von den Staples eh schon, zumindest einmal irgendwie rumfliegen irgendwo. Und auf unserem, also auf dem Level, auf dem wir jetzt regelmäßig spielen, brauchen wir die auch nicht öfter. Das ist halt, dann hast du halt das eine Deck, wo die Smothering Tithe drin ist oder so. Und tatsächlich, ja, klar, ich meine,
Gino sagt was, Gino würde was anderes sagen, glaube ich, weil der nicht so viel seine Decks auseinandernimmt wie wir. Glaube ich, für den ist das tatsächlich ganz cool, wenn er wirklich nochmal Zugriff auf mehr Staples hat, glaube ich, weil er halt einfach nicht so wie wir viele Decks auseinandernimmt. Kurz als Einwurf.
Ja, aber ja, genau. Ich meine, es ist gerade so wie diese, die ganzen Medallions. Das sind schon Sachen, die gut sind, wenn sie ein bisschen wieder in den Markt gespült werden. Jetzt ist halt die Frage, definitiv, wie das Produkt gekauft wird, so für mich. Weil im Endeffekt sind die jetzt in einem Rare-Slot da irgendwie mit drin. Wie viel wird es geöffnet? Und wie viel wird jetzt da irgendwie in den Sekundärmarkt gespült? Weil die Leute hoffen, irgendwelche, keine Ahnung, Jeweled Lotuses da rauszuziehen und was weiß ich. Was sind die teuerste Karte jetzt in dem Set?
Wahrscheinlich Jeweled Lotus, oder?
Jeweled Lotus, Ur-Dragon ist wahrscheinlich auch da oben irgendwo dabei. Ich weiß nicht, wie Ursa, der wurde jetzt nochmal reprinted.
Ja, Ursa ist ja lange nicht so teuer wie Jeweled
Lotus. Capture of Zhang Zhao wird ziemlich teuer sein. Da gab es ja bisher einen Print erst.
Ah ja, genau. Ja, stimmt, tatsächlich. Jeweled Lotus, Capture of Jing Zhu.
Aber das ist halt, die Karte ist ja nicht so gut. Also ich meine, die Karte ist halt einfach hier normaler. Ja,
aber
normaler,
man wird sehen, wie da die Preise sich einpendeln. Aber das ist das, was Benze sagt, finde ich einen guten Punkt, weil es ist jetzt natürlich ziemliche Spekulation, wie sich da die Preise so entwickeln. Also hier im Chat hat auch gerade schon einer geschrieben, genau, Deflecting Squad ist zum Beispiel ordentlich runtergegangen. Prinzipiell gut, dass eine Karte, die halt einmal in Ikoria bisher gedruckt wurde, vermutlich auch bewusst nicht gedruckt wurde in sämtlichen Precons der letzten Jahre, die so rauskamen, jetzt halt wieder in einem Premium-Produkt gedruckt wird und halt ein bisschen im Preis fällt. Aber das ist halt auch so die Frage, die sich mir jetzt stellt, dadurch, dass die Preise so hoch sind von den Boostern und Displays allgemein und generell ich so rausgehört habe, dass einfach, also ich kenne keinen, der sich davon Booster oder Displays kauft. Werden die Preise wirklich so arg fallen? Ist es ein Produkt, das so oft aufgemacht wird?
Ich habe irgendwie das Gefühl, also ich werde mir auf jeden Fall auch nichts kaufen davon. Also nee, ich glaube nicht. Zum Spaß vielleicht mein Booster, aber jetzt nicht wirklich geplant. Das ist eher so ein Produkt, was, glaube ich, Händler aufmachen, um irgendwie fetten Stock an wertvollen Karten aufzumachen und die dann verticken. Also
ja, und das ist für mich genau die nächste Frage auch so ein bisschen. Ich raff einfach nicht, wer ist die Zielgruppe von diesem Set? Also Wizards. Da sitzen Leute an einem runden Tisch. Die machen sich Gedanken zu einem neuen Commander-Set. Wir hatten jetzt Commander Legends, was, finde ich, das beste Commander-Set oder eigentlich das beste Magic-Set der letzten Jahre war. Weil das hatte alles. Das hatte einen geilen Draft. Das hatte geile Reprints. Das hatte gute neue Karten. Und dann haben sie sich gedacht, okay, da haben wir vielleicht ein bisschen zu viel reingeprintet. Jetzt machen wir Commander Legends 2, lassen die ganzen guten Reprints weg. Draft bleibt ganz witzig, weil neue Mechaniken und so weiter. Und jetzt kommt Commander Masters. So dieses fette Ding, wo ich mich aber halt einfach die Frage stelle, für wen? Also
tatsächlich glaube ich,
ist die Zielgruppe?
Tatsächlich glaube ich, dass die Sachen leider trotz allem gekauft werden. Einfach.
Glaube ich nicht.
Aber von wem?
Glaubst du nicht so arg.
Ach, ich bin so gespannt. Also ich.
Vor allem jetzt
schon das Gefühl.
Nach Herr der Ringe, was jetzt auch kein billiges Set war, halt vor allem auch. Ja, also was auch kein billiges Set war, einfach Punkt. Dann nochmal so ein teures Set rauszubringen. Irgendwann sagen die Leute doch auch. puh, jetzt hört es aber irgendwie langsam mal auf oder ich habe dann innerhalb von 2 Monaten nicht so viel Kohle, um 2 so teure Sets mit Displays zu holen. Deswegen, ich weiß es nicht. Ich finde es auch immer schwierig bei diesen Master-Sets, die machen dann immer ein Draft-Set draus, was auch mega cool aussieht und wo ich auch gesagt habe, ja, ich hätte schon Lust, das zu draften. Aber wenn halt der Draft dann irgendwie 50 Euro kostet oder so, dann denkst du halt auch zweimal drüber nach, ob sich es dann wirklich
lohnt. Und vor allem solche Drafts, sind wir mal ehrlich, das sind halt die reinsten Money-Drafts. Du sitzt dann halt drin, machst dein Pack auf und dann siehst du, und du wirst dann trotzdem irgendwie das, keine Ahnung was, Medaillon ziehen.
Nimmst das Land, nimmst das Land und
oder so.
Ja, genau.
Ja, oder das Land.
Ja.
Also das ist auch für mich, da stelle ich mir auch die Frage, warum haben sie überhaupt Draft-Displays mit in der Produktlinie? Also das hätten sie für mich auch einfach weglassen können und einfach sagen können, okay, dann haben wir nur Set Displays.
Hm. Ja. Also, ja, boah, ich weiß es auch nicht.
Ich weiß eine Zielgruppe, die sich richtig über das Set freut, sind halt so Pauper-EDH-Spieler. Weil voll viele Rares auf Uncommon runtergerankt wurden von der Seltenheit. So Judith, Yaheni und sowas. Also das wirklich, glaube ich, ernsthaft. Ich kenne jetzt niemanden, der das. Doch, ich kenne ein paar Leute, die das spielen. Ich habe jetzt selber keins, aber die haben wirklich, glaube ich, bestimmt 20 Legendaries auf Uncommon runter.
Richtig viele.
Runtergestuft. Und diese paar Leute wird es, glaube ich, schon freuen.
Diese Leute, die eh schon, sag ich mal, eher die budgetfreundlicheren Decks
die spielen. Die werden sich die Karten auch nicht neu kaufen.
Die werden sich die Einzelkarten halt holen. Oder die,
ja, haben die schon, genau. Und spielen halt trotzdem die Rare-Version davon.
Und das ist ja auch voll, okay, dass Leute sagen, hey, es ist mir eigentlich egal, ich kaufe mir da kein Produkt von. Ich kaufe mir halt die Einzelkarten, die ich danach brauche. So, das ist voll okay, so werde ich es auch machen. Aber wie gesagt, ich frage mich einfach, was hat sich Wizards dabei gedacht?
Aber es stimmt, im Chat wird nämlich auch geschrieben, dass Leute, die jetzt vor 1-2 Jahren dazugekommen sind, die sind ja nie in den Genuss von das 2 € Smothering Tithe gekommen. Quasi. Und für die war es immer eine 40-Euro-Karte. Und wenn die jetzt quasi für die nur noch 20 kostet, was immer noch, finde ich, sehr, sehr viel Geld für eine Einzelkarte ist, die gönnen sich dann vielleicht mal diese eine Karte oder diesen einen Ur-Dragon, weil sie jetzt wirklich endlich mal Wuburg Dragons spielen wollten oder was weiß ich. Da sehe ich
aber
dann,
die kaufen sich doch hoffentlich keine Displays.
Wahrscheinlich nicht.
Ja, weil ich finde.
Aber man weiß es nicht, weil bei denen dann im Umkehrschluss natürlich auch andere Karten vielleicht genauso unerschwinglich waren wie eine Tithe. Jetzt ist irgendwie so ein
Beispiel. Wie Frank sagt, das ist halt dann auch kein Set für Anfänger. Wenn du jetzt sagst, okay, du hast jetzt irgendwie 2-3 Precons gekauft und möchtest halt noch ein paar Staples holen, dann weiß ich nicht, ob du dann bereit bist. Ich weiß gar nicht, wie viel das Display kostet, aber dann irgendwie 300 Euro für ein Display irgendwie auszugeben, um halt dein Staples ein bisschen aufzustocken.
Und ich finde auch, das ist so ein bisschen, was mir auch so ein bisschen Magengrummeln macht bei der ganzen Sache. Es sind halt sehr, sehr starke Karten, die da jetzt geprintet werden. Das ist cool. Reprints werden billiger, die Leute können sich's einzeln kaufen. Aber es steigert natürlich auch wieder so ein bisschen den Druck, sage ich mal. Weil die Leute spielen jetzt wieder mehr. Deflecting Swords und so weiter, alles Null-Mana-Spells und so. Für jemand, der irgendwie sich, wie du sagst, irgendwie ein Precon vor ein paar Monaten gekauft hat, ein bisschen geupdatet hat und der kommt jetzt in ein paar Wochen in seinen LGS und zockt eine Runde Commander und wird völlig vom Tisch geblasen von irgendwelchen hochgepimpten Decks, die es zugegebenermaßen davor auch schon gab. Aber es ist halt auch so ein bisschen so, Wizard sagt dann halt auch, hier Leute, also wenn ihr die Stables jetzt nicht im Deck habt, dann wird es schon langsam eng, so mit dem Power-Level. Also, ich würde schon gucken, wie du zahlst was für dein Removal.
Ja.
Ja, gut, aber wie du sagst, ich glaube, die werden trotzdem nicht wirklich billig sein. Die werden alle irgendwie auf 20 Euro landen.
Vielleicht tatsächlich?
Vielleicht ist hier Ding auch teurer noch, Fierce Guardianship oder so. Aber ich meine, klar, es ist dann ein großer Sprung von 40 auf 20 Euro. Aber wie Ben sagt, es ist immer noch einfach teure Karte dann im Endeffekt.
Was mir das Set tatsächlich gezeigt hat, ist, wow, wir haben ja wirklich eine wertvolle Sammlung zu Hause. So, mir Karten wie Nehab plötzlich null auf dem Schirm gehabt, dass der irgendwie jetzt vor dem Reprint über 20 Euro gekostet hat.
Echt?
Hätte ich nie im Leben gedacht. So. Ich meine, klar, das sind Karten, die gehen dann ordentlich runter, weil ehrlich gesagt, ich weiß nicht, so oft sehe ich den nicht.
Die nischigen, genau, für die nischigen Karten ist so ein Set immer gut. Also wenn du so eine nischige Karte hast, die Nehab oder Vindictive Lich sehe ich hier gerade noch oder so, die halt einfach nur teuer sind, weil sie halt voll lang nicht mehr gedruckt wurden, die werden dann bestimmt ziemlich günstig werden, weil da ist jetzt der, die Leute haben jetzt nicht ewig drauf gewartet, dass Nehab jetzt billiger wird.
Oder Miri, also weiß nicht, keine Ahnung. Also, tatsächlich, mich war ein paar Karten so gewundert. Ach, wieso ist Ashnots Alter eine 7-Euro-Karte? Die war doch letztes Jahr, wurde die doch niedergeprintet.
In dem, dieses Jahr?
Hier, mehr Leute, mehr Nachfrage. Also ich glaube auch einfach mit der wachsenden Playerbase ist halt auch einfach die Nachfrage wesentlich höher. Gerade nach den Staples halt.
Also, hier, Retro Fame Ashnots Alter, da habe ich mir irgendwie 5 geholt damals und jetzt ist es wieder eine 7-Euro-Karte.
Das ist echt verrückt.
Naja, aber ja, also, wie Bolle schon eingangs gesagt hat, grundsätzlich ist die Kartenauswahl schon gut. Denke ich, es sind sehr starke Karten, die jetzt wieder einen Tick zugänglicher sind. Aber seien wir ehrlich, ich denke, die sind jetzt über den Sommer zugänglicher und gegen Ende des Jahres
ist wieder genau gleich.
Sind wir wahrscheinlich wieder bei 3/4 von dem Preis, was es davor war,
mindestens. Und das finde ich dann wiederum schade, weil es ist ein Reprint-Set und die Leute würden es kaufen, wenn es einfach mal ein Huni günstiger wäre. Da sind wir mal ganz ehrlich. Das Einzige, was uns hindert, dieses Set zu kaufen, ist der hohe Preis. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, die Karten sind gut. Es ist ein cooles Set und vielleicht würden wir es auch draften. Aber mit der aktuellen Preispolitik ist es halt einfach ein Sommerloch. Es ist einfach Sommerloch, das Set. Das keiner kauft.
Aber da sagst du halt auch das Problem. Das Problem ist halt, dass es einfach kein MSRP, halt keine Preisempfehlung von Wizards gibt, an die sich die Leute irgendwie zumindest am Anfang halten müssen, sondern einfach der Markt bestimmt einfach den Preis. Deswegen waren die Precon-Decks ja auch im Vorfeld so teuer, weil die Leute davon ausgegangen sind, okay, Premium-Set heißt ja bestimmt auch gleich Premium-Precons. Und deswegen waren dann die meisten irgendwie zwischen 80 und 100 Euro im Pre-Order. Und das ist halt schon.
Alter, aber 360 Euro für ein Set-Display, Junge, da fahre ich in fucking Urlaub für ein Wochenende, aber richtig gut. Ja, oder? Weiß ich nicht. Das ist dann so viel Geld, finde ich.
Das ist schon insane. Und dadurch kannst du doch nie sagen, okay, selbst wenn WotC sagen würde, okay, das hätte jetzt einen Preis von einem Standard-Set, gibt's halt nicht, weil die Nachfrage ist halt dann so hoch, dass die Booster dann trotzdem 10 Euro kosten würden. Wenn der so solche Karten drin sind. Und das müsste man halt mal ändern.
Ja, aber ganz ehrlich, ich fand es jetzt gerade spannend, Frank, als du gesagt hast, das wird nur nicht gekauft, weil es so teuer ist. Irgendwie ist mir da gerade gekommen, was wäre denn, wenn es jetzt 100 Euro günstiger wäre? Die Karten, ich glaube, die Einzelkarten wären nicht so viel billiger. Aber es würden mehr Leute das Produkt kaufen.
Sicher.
Ja.
Also davon gehe ich mal stark aus. Also ich glaube, so der Grundtenor, das, was man so im Internet liest, ist der einzige Hinderungsgrund der Preis. Und nicht, dass die Reprints. Ich glaube, keiner ist jetzt wirklich sauer, dass da ein Zetalpa drin ist. Also klar, die andere Möglichkeit wäre, printe nur Rares rein, die mehr als 10 Euro wert sind, um auf so einen gerechtfertigten Preis.
Aber dann kostet der Booster dann 20 Euro.
Ja, genau. Und dann ist es halt so eine Spirale, in der du dich da bewegst.
Sind es wieder Doppel-Rare-Packs eigentlich?
Ja.
Ich glaube schon.
Ja, wir werden sehen, wie es sich jetzt die nächsten Wochen entwickelt, wenn ein paar Leute die Set. Ich meine, es wird ja obviously trotzdem Leute geben, die es rippen. Oder draften oder was weiß ich. So, die Karten werden schon irgendwie in Umlauf geraten.
Ja.
Mal gucken.
Also ich bin halt wieder so, ich gucke immer bei den Sets so drauf, was würde der 12-jährige Frank jetzt denken, wenn er in seinen Local Game Store läuft. Und ich habe es schon ein paar Mal gesagt, aber es ist immer trauriger. Also
von Jahr zu Jahr trauriger, die Analogie. Es ist
immer trauriger, was der kleine Frank da erleben würde, einfach wenn er da reinläuft und sich so dieses... Was ist das? Collector Display für. Ah, okay, das ist gar nicht so teuer. Das kostet nur, weiß ich, 260 Euro. Aber es sind auch nur. Nee, 180, es sind auch nur 4 Booster. Ja.
Papa, kann ich 350 Euro haben? Ich möchte mir so ein Kartenspiel kaufen.
Papa, ich bräuchte ungefähr so 200 Euro, um mein Sliver-Deck abzugraden, das ich mir gerade für 100 Euro gekauft habe.
Oh, womit wir zu dem etwas schmerzhafteren Part doch übergehen könnten, oder?
Wollen wir das auch noch machen?
Vielleicht kurz. Es gibt ja auch ein paar neue Precons, Frank, oder?
Ja, das ist ganz richtig. Es gibt 4 neue Precons. Was soll man sagen? Die sind auch teuer. Die würden aber natürlich auch, wie Bolle hat es gesagt, wegen der Spekulation des Preises natürlich auch hochgetrieben. Es würde nie offiziell als Premium Precon betitelt.
Sagen Sie jetzt im Nachhinein, wo die Lecklisten
sind. Sagen Sie jetzt im Nachhinein, es hieß halt überall Masters und hier Unleashed, Mega Power, bla bla. Die Leute sind schon davon ausgegangen, dass in einem Sliver und in einem Eldrazi Precon ordentlich, sage ich mal, das Geld zurückkommt in Sachen von Karten, die da so drin sind. Wir wurden ein bisschen des Besseren belehrt, weil die Decks doch, sag ich mal so, insgesamt vom Power-Level her gesehen, ja, jetzt nicht so Premium sind. Also vor allem, wenn man sich halt, und das ist, glaube ich, da wird es am eindeutigsten, wenn man sich halt die Land-Base anguckt, speziell vom Sliver-Deck, das sind 5-Color-Deck, spielt so die ganzen Standard-Sliver, die man so kennt. Und um die zu spielen, brauchst du halt auch eine anständige Mana-Base. Und da haben sie halt wirklich völlig das Ding in die Tonne getreten. Also indem sie halt wirklich, ich glaube, 70% der Länder in dem Sliver-Deck kommen getappt rein. Ich habe ein 5-Color-Sliver-Deck und es ist halt, ich kenne das, wenn du eine schlechte Mana-Base spielst da drin. Es macht keinen Spaß, es fühlt sich einfach nur super langsam an. Und Wizards hätte natürlich auch die Möglichkeit gehabt, bei einem solchen Preis und bei so einem Marketing, was da dahinter steckt, bessere Länder reinzudrucken. In Form von Painlands oder Checklands beispielsweise.
Es gibt so viele Möglichkeiten.
War die größte Kritik war, dass Sliver Hive nicht drin ist, ne?
Ja, das war
auch das.
Weil Sliver Hive ist halt die einzige Karte, die halt einfach Sinn machen würde, in so einem Deck zu reprinten.
Das ist eine richtige Frechheit,
muss
man
wirklich
sagen.
Weil es macht ja keinen Sinn, die im Mainset zu drucken. Da ist halt irgendwie eine Random-Karte. Aber in dem Deck wäre es halt einfach perfekt gewesen.
Es war eine 10-Euro, ein 10-Euro-Land bisher, was wirklich nur in Sliver-Decks und nur im Commander, wenn wir mal ehrlich sind, Sinn macht. Die Karte ist jetzt bei 30 Euro, nachdem sie die Decklist veröffentlicht haben, was halt komplett dumm ist. Banane. Und man sieht halt einfach, okay, Wizards printet die nächstes Jahr wieder in irgendeinem Master-Set und dann denkst du dir so, oh Mann, hey, komm, ihr hättet es auch einfach in das Deck printen können. Schon, da, wo es wirklich wie Arsch auf Eimer reinpasst.
Und dann wird es nämlich auch billiger, das Land. Wenn du es nämlich dann ins Precon druckst, dann sinkt nämlich der Preis von dem. Und jetzt wird die Karte halt einfach wieder teurer.
Ja.
So ist es. Aber tatsächlich haben die Preise auch reagiert. Also die Vorverkaufspreise waren ja komplett, die waren ja irgendwie bei 80, 90 Euro. Das Sliver-Deck ist jetzt gefallen, ja, mal mindestens 20.
Ja, aber ich finde, für 70 Euro ist auch nicht normal ein
Precon. Auch nicht, nee, auch zu viel.
Für mich wird es echt eigentlich normalerweise, weil die sind halt, wie ihr sagt, das sind jetzt keine Premium-Precons von den Karten her.
Die sind nicht besser als die Lord of the Rings-Decks.
Normale 40-Euro-Precons müssten das meiner Meinung nach sein. Dann wäre es auch okay, dann kannst du auch sagen, okay, die Mana-Base ist ein bisschen crappy, aber okay, 40 Euro, normaler Precon-Preis. Kann ich noch ein bisschen Geld reinbuttern, um es abzugraden irgendwie?
Ja, aber auch jetzt schon. Planeswalker-Deck kostet die Hälfte vom Eldrazi-Deck. Es ist,
ja, es, wenn man sich die Decklisten anguckt, das sind alles, gutes Sliverdeck ist halt ein Standard-Sliverdeck, da ist auch nichts Besonderes drin. Das sind, das Planeswalker-Deck ist, glaube ich, auch echt nicht besonders stark. Also irgendwie, ich habe mir die Deckliste mal angeguckt und ich habe mir einfach nur gedacht, so, wie gewinnt das Deck? Also es gibt keine Wincon, außer ein paar Planeswalker. Das Enchantment-Deck sieht, finde ich, noch am witzigsten aus, was so das, den Playstyle angeht. Und Eldrazi ist halt, ja, fette Colorless Spells.
Cascaden.
Cascaden.
Cascaden sieht auch stark aus. Und der Commander ist halt, glaube ich, einfach stark.
Commander ist auch stark, ja. Aber da sind auch nicht viele Eldrazis drin, habe ich gesehen.
Nee. Also, wenn Brigand das Eldrazi Unbound heißt, ist, glaube ich, mit 10 Eldrazis, die sie da reingedruckt haben, ist schon ein bisschen wenig.
Ja, mal gucken, wie sie sich spielen.
Ja, aber auch hier finde ich es halt so ein bisschen eine vertane Chance, weil sie hätten wieder in zweierlei Hinsicht einfach Zeichen setzen können. Entweder sie sagen, okay, Leute, der Preis ist hoch, das sind jetzt 80, 90 Euro Precons, deal with it, aber ihr habt hier eine exzellente Mana-Base und ich rede jetzt nicht von, dass ich jetzt hier will, dass jetzt irgendwelche Fetch-Länder reingeprintet werden oder alle Triome oder so, bleiben wir mal realistisch. Keine Ahnung, ja, also hätte man wirklich auch besser machen können. Oder halt den anderen, die andere Richtung halt sagt, nee, ist zwar Commander Masters, aber kostet trotzdem 40 Euro, 50 Euro oder so.
Einstieg ins Format einfach.
Ja. Ja, aber das ist halt das Problem. Selbst wenn WotC das gemacht hätte, wären die Decks trotzdem 100 Euro wert, 100 Euro auf dem Markt. Das ist ja das grundsätzliche Problem, dass die können den Preis ansetzen, wie sie wollen. Wenn dann gute Karten drin sind. Siehst du ja, wie es mit dem Herr der Ringe-Bundle ist. Gut, der Ring ist jetzt einfach zufälligerweise 60 Euro wert. Dann kann das Bundle natürlich nicht auch 60 Euro wert sein, wie es ursprünglich mal am Anfang war. Dann muss das Bundle natürlich auch 80 oder 100 Euro kosten.
Immer,
das ist ja das Problem. Das ist einfach der,
immer in Kombination mit MSRP.
Ja, ja, das der ist, Preis passt sich irgendwie immer an. Du kannst nie Schnäppchen machen, gefühlt. Außer du kaufst es irgendwie, hast im Vorverkauf Glück oder so. Das kann natürlich passieren.
Aber klar, hätte jetzt auch passieren können, theoretisch, wenn die jetzt richtig crazy werden. Aber gut, der Preis davor war ja höher
der
als er jetzt.
Der Preis davor war da eben. Hier war es schwierig, ein Schnäppchen zu machen.
Oh Mann. Vielleicht beim Eldrazi-Deck konntest du vielleicht mal einen Zehner noch sparen oder so, im Gegensatz vielleicht, zu jetzt. Aber
ja, ich weiß es nicht. Also es ist echt. Ist komisch.
Nichtsdestotrotz werden wir die Decks ausprobieren, Leute. Keine Angst.
Wir werden die ausprobieren, aber nicht, weil wir halt glücklicherweise da irgendwie für diese Aktion halt gesponsert werden dann.
Hey, manchmal liegst du falsch. Vielleicht spielen sie sich dann ganz anders, weil die 6-9 Karten jeweils in den Decks komplett Banane sind. So. Kann ja sein, weiß ich nicht. Wir haben sie ja noch nie in der Hand, aber klar, Mana-Base und so, das ist natürlich schon ein Thema,
ich schaue jetzt gerade auf die Preise von zum Beispiel dem Eldrazi-Deck. Und der hohe Preis ergibt sich nur durch die neuen Karten. Es gibt eigentlich bis auf Kozilek
vielleicht noch.
Bis auf Kozilek und vielleicht noch ein, zwei andere Karten. Nicht wirklich teure Karten in dem Set. Der teure Preis ergibt sich nur durch die neuen Karten, weil die neuen Karten aber auch gerade crazy hoch sind noch. Weiß nicht, bestimmt auch weniger werden, aber die sind halt irgendwie hier alle bei fast alle über 20 Euro. Dollar oder so. Und der Einzige, der halt ein bisschen teurer ist, ist Kozilek, aber der ist hier nur für 7 Dollar drin. Also der ist anscheinend jetzt auch nicht mehr so teuer. Also das ist dann auch dann reprintmäßig, selbst das Eldrazi-Deck, nicht so krass. Forsaken Monument. Vielleicht noch.
Ja, aber die kostet ja auch nichts, die Karte.
Ja, 5 Euro halt. Kaldra Complete. Ja, also das ist echt, ja, irgendwie sehr seltsam. Früher war es irgendwie anders. Ne? Da hast du ein paar geile neue Karten, die nicht alle so insane hochgehandelt wurden und hattest aber trotzdem irgendwie deine 2, 3, 5 bis 10 Euro Reprints mit drin. Ja, so wie die Herr-der-Ringe-Decks, die waren halt viel cooler irgendwie. Klar, die waren auch ein bisschen teurer, aber
die kosten genauso viel.
Das war ja auch schon, das waren ja auch schon teure Precons, muss man dazu sagen. Also das ist, wir sind ja jetzt schon, wir haben uns ja schon an die Preise gewöhnt, dass man jetzt irgendwie um die 50, 60 Euro für einen Precon löhnt. Die Zeiten sind lange vorbei, wo man für 25 Euro ein Precon kaufen konnte oder für 30.
Ja, ich bin mal gespannt, wie es bei den Standardsets dann demnächst aussieht, ob die dann auch automatisch alle jetzt zu teuer sind.
Genau, und das ist halt grundsätzlich die Angst, die ich habe, ist nicht, dass ich jetzt sage, das sind alles blöde Produkte, sondern in welche Richtung bewegen wir uns da halt gerade mit solchen Preisen, sowohl für Commander Masters als auch für die Precons. Also in welche Richtung will uns WotC da dauerhaft drücken? Also ich finde es bedenklich, und trotz Sommerloch finde ich es wichtig, dass man da drüber auch spricht. Weil, ja, und das nicht auch einfach nur so hinnimmt, so, ja, okay, ist halt ein teures Set, muss ich mir nicht kaufen, ist egal. Ich finde es schon eine bedenkliche Entwicklung.
Rafa schreibt noch im Chat, die Frage ist, was müsste man investieren, wenn man so ein Deck aus Einzelkarten zusammenkauft? Das ist natürlich immer teurer. Immer. Klar, wenn du jetzt teurer, Bock hast auf ein farbloses Eldrazi-Deck, ist es natürlich schon eine gute Basis, auf jeden Fall.
Aber ich glaube, wenn du wenn ich mir jetzt 100 Euro nehmen würde, gut, bei den Eldrazis, vielleicht ist das Eldrazi-Deck in dem Fall eine Ausnahme, weil auch
farblose Decks sind immer schwer.
Farblose Deck immer schwierig, aber angenommen, du würdest jetzt das Sliver-Deck nehmen und würdest dir mit 80 oder was, 70, 80 Euro daraus ein Deck bauen, ich würde mich so weit aus dem Fenster lehnen, zu sagen, dass du damit dem Geld ein besseres Deck baust als das, was du hier in den Precon kriegst.
Ja, wahrscheinlich schon.
Also die Mana-Base ist safe besser. Aber, ja.
Mana-Base hat auch keine einzige Karte, die mehr als 1 Euro wert ist. Also von dem her ist es dann auch...
Ja. Ist Lantern drin? So und solche Sachen?
Nee.
Nee. Nee. Also.
Arcane Signet, wenn sie ist drin.
Okay. Ja, gut, aber ich würde sagen, wir lassen uns mal überraschen. Wir probieren sie trotzdem mal aus und dann können wir das entweder bestätigen oder widerlegen, was wir hier labern. Aber die Entwicklung, wie du sagst, Frank, da stimme ich dir zu, ist so ein bisschen. So mit Vorsicht genießen. Mit Vorsicht genießen. Ja.
Dann würde ich sagen, schließen wir das ganze Ding ab und spielen eine Runde wunderbares Commander mit unseren ramschigen Jank-Decks, wo kein einziges dann, von diesen ganzen Staples drin ist.
Dann aber erstmal vielen Dank an alle Podcast-ZuhörerInnen.
Ja.
Mhm. Und an den Chat an der Stelle. Der Chat kann gern da bleiben. An alle ZuhörerInnen, schaut gerne mal im Stream vorbei und diskutiert ein bisschen mit. Schaut auf dem Discord vorbei. Lasst gerne mal ein Like da und eine Bewertung. Und hier X. Keine Ahnung, wie viele neue Social-Media-Plattformen wir nächste Woche bedienen müssen. Schaut einfach vorbei. Herumkommandiert. Ihr findet uns überall. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Ciao.